Hi Julia, ich bin's Diana. Ja, und heute geht's um Stimmungen in den Wechseljahren. Um Stimmungsschwankungen, klar, aber es geht auch um Depressionen. Hatte ich mir schon ganz lange mal gewünscht als Thema. Und ich habe mit zwei Expertinnen gesprochen. Das war für mich auch ganz neu. Es ging natürlich auch viel um, ja, körpereigene Hormone und um Antidepressiva. Zwei Arzneimittelgruppen, die definitiv besser sind als ihr Ruf, wenn ich das mal so sagen darf. Und da wollte ich auch noch was nachtragen, das habe ich nämlich vergessen, einfach mal so auszusprechen während der Aufzeichnung. Antidepressiva machen anders als die typischen Schlafmittel nicht abhängig. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Anneliese Schwenkhagen und Dr. Andrea Krüger. Dr. Schwenkhagen ist Ihnen und euch, liebe Hörerinnen, bestens bekannt. Die Gynäkologin hat mit Dr. Katrin Schaudig eine Praxis mit Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg und engagiert sich seit vielen Jahren für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre. Dr. Andrea Krüger ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutin. Die Hälfte der Woche arbeitet sie als Oberärztin in der Asklepios Klinik Ochsenzoll im Hamburger Norden und die andere Hälfte in einer Psychotherapiepraxis. Sie kennt also beide Patientinnengruppen, die mit und die ohne Diagnose einer Depression oder einer psychischen Erkrankung. Herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo. Vielen Dank.
Eine lange Anmoderation. Ich bin sehr froh, dass Sie heute beide hier zu Gast sind, Frau Dr. Schwenkhagen. Ich hatte mir das Thema Depression gewünscht und Sie haben sofort gesagt, ja, das müssen wir unbedingt machen. Und haben sich gewünscht, das zusammen mit Dr. Andrea Krüger zu machen. Können Sie für unsere Hörerin einmal sagen, warum liegt Ihnen das Thema am Herzen und warum wollten Sie gern zu zweit ins Studio kommen? Weil sich auch im Praxisbetrieb live beraten untereinander? Oder was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist erstmal, dass das Thema psychische Erkrankungen in den Wechseljahren so in der Wahrnehmung, glaube ich, unterrepräsentiert ist. Dass Frauen vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass das, was sie gerade erleben, mehr ist als einfach nur ein bisschen schlechte Stimmung. Und warum machen wir das zu zweit? Wir machen das zu zweit, weil ich alleine diese Patientin nicht optimal beraten und betreuen kann. Ich gucke durch meine Hormonbrille auf die Probleme, aber ich brauche noch jemand, der durch die psychiatrische Brille auf die Patientin guckt, auf die diagnostische, die therapeutische Brille, durch die Brille einfach von jemandem, der weiß, worauf muss ich achten, was ich vielleicht nicht weiß.
Und Frau Dr. Krüger, Sie haben ja nicht lange gezögert.
Also mir liegt das Thema am Herzen, ähnlich wie bei Frau Schwenkhagen. Wir arbeiten beide mit Frauen zusammen oder ich nicht nur mit Frauen, aber auch in dem Fall. Depressionen begegnen mir im Alltag oder in meinem Arbeitsalltag, sowohl in der Klinik als auch in der Praxis. Und auch da sind natürlich Fragen von Patientinnen, was Hormone betrifft oder vielleicht auch als Ursache für eine Depression, den begegne ich auch hin und wieder und bin auch auf die Gynäkologen oder auf eine gute Beratung dann angewiesen.
Das heißt, Sie nehmen auch mal Kontakt auf umgekehrt zu Frau Dr. Schwenkhagen?
Genau, das würde ich dann zum Beispiel in dem Fall tun oder auch Frauen generell mit gynäkologischen Problemen. Also das ist ja oft auch im klinischen Alltag so, dass es da auch interdisziplinäre Überschneidungen gibt.
Okay, das ist ja auch ein weites Feld, die Interdisziplinarität, aber hier scheint sie zu klappen, das ist ja schon mal super. Aber ich glaube, wir springen einfach mal direkt rein, und zwar zu Ihnen, liebe Frau Dr. Schwenkhagen, in die Praxis. Ich stelle mir jetzt vor, zu Ihnen kommt eine Patientin, die ist Anfang Mitte 40, geht erstmal um ganz andere Dinge im Gespräch, aber irgendwann ist klar, dieser Frau geht's richtig, richtig schlecht oder die ist richtig, richtig schlecht drauf. Was sind denn für Sie dann so Red Flags? Also wann würden Sie Frau Dr. Krüger anrufen? Was müsste die Patientin 40 plus sagen?
Also ich höre mir natürlich erstmal alles an, was die Patientin mir so erzählt. Und ganz oft ist das eine geradezu unübersichtliche Gemengelage von vielen verschiedenen Dingen. Da geht es dann vielleicht darum, dass die Patientin erstmal klassisch klimakterische Beschwerden hat.
Hitzewallung.
Ja, vielleicht hat sie Hitzewallung. Dann kommt aber vielleicht auch, dass sie sehr schlecht schläft, dass ihre Stimmung instabil ist. Und dann frage ich dann vielleicht auch nochmal sehr genau nach, was genau ist denn eigentlich gerade ihr Problem? Und dann sagt die Patientin mir zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen und ich kann mich aber auch zu gar nichts mehr aufraffen. Ich kriege meinen normalen Alltag überhaupt nicht mehr hin. Ich komme morgens dann auch nicht aus dem Bett. Das kenne ich so von mir gar nicht. Ich bin völlig erschöpft in einem Ausmaß, wie ich das bisher nicht kenne. Ich komme mit meiner Situation überhaupt nicht mehr klar. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das so ist. Das ist oft einfach mehr als, ich bin irgendwie ein bisschen stimmungsinstabil. Da kommt dann schon mehr rüber. Und was dann für mich ganz wichtig ist, ist auch so eine Frage, kennen Sie das? Haben Sie das früher schon mal gehabt? Warum frage ich das? Weil diese frühen Wechseljahrssituationen, wenn wir über die Frauen um die 40, also Mitte 40 bis 50 sprechen, sind die ja noch in der sogenannten Perimenopause, über die wir hier im Podcast auch schon viel gesprochen haben, dass das eine Phase ist, die für Frauen mit einer psychiatrischen Vorerkrankung einfach besonders riskant ist. Das heißt, wenn mal meine Patientin erzählt, ich hatte nach der Entbindung meiner Tochter ein Problem. Ich habe Therapie gemacht, ich war stationär.
Oder auch mal schon in jungen Jahren
unabhängig oder auch von, schon mal, genau, oder auch schon mal früher, zu einem früheren Zeitpunkt. Also letzte Woche hatte ich eine, die hat mir erzählt, ja, also irgendwie, ich habe dann genau nachgefragt, ja, sie hätte so mit Anfang 20 sei es losgegangen, da hätte sie immer mal depressive Phasen gehabt. Ja, und da sei sie auch schon mal behandelt worden. Sie sei auch sogar schon mal stationär gewesen. Das ist für mich eine absolute Red Flag, zu sagen, okay, diese Patientin ist vielleicht nicht nur einfach ein bisschen mit Perimenopause beschäftigt, sondern diese Patientin hat möglicherweise mehr, auf die muss ich einfach noch mehr aufpassen und noch genauer nachfragen. Und wenn ich auch nur merke, ich bin irgendwie unsicher, dann schicke ich genau diese Patientin zum Beispiel zu Frau Krüger mit der Frage, mit was genau habe ich es denn hier eigentlich zu tun? Ist das einfach nur ein bisschen stimmungsinstabil oder sind wir in einer Phase einer anrollenden depressiven Störung? Vielleicht hat die Patientin auch eine Angststörung. Das weiß ich dann im Zweifelsfalle nicht unbedingt. Das kann ich auch vielleicht in der kurzen Phase meiner Sprechstundenzeit nicht unbedingt am evaluieren. Es gibt natürlich auch Patientinnen, die sagen dann einfach, wissen Sie, letzte Woche habe ich einfach nicht mehr gewusst, warum ich auf dieser Erde bin. Das ist dann schon eine ganz klare Red Flag, wo man ganz klar sagen muss, jetzt ist hier wirklich Alarm. Aber oft ist es ja nicht so explizit. Die kennt mich nicht, die kommt zum ersten Kontakt in meine Sprechstunde. Die offenbart sich möglicherweise nicht in aller Vollständigkeit. Aber da ist schon auch Nachfragen wichtig.
Ich nehme mal an oder ich höre da so raus, dass die große Sorge ist, was Ernstes zu übersehen.
Absolut. Und vor allen Dingen nicht nur zu übersehen, sondern ich möchte ja auch, dass ich die Patientin richtig therapiere. Das heißt, ich kann versuchen, wenn die so in der Perimenopause ist, in diesem Hormon-Tsunami, die Situation zu stabilisieren. Aber das ist möglicherweise einfach schlichtweg nicht genug. Die braucht einfach mehr als das. Die braucht eine vernünftige Therapie. Die braucht eine Diagnose. Der liebe Gott hat vor die Therapie die Diagnose gestellt. Deshalb brauchen wir erstmal eine Diagnose. Und deshalb brauche ich dann Unterstützung. Und dafür brauche ich dann jemanden wie Dr. Krüger.
Das ist doch im Grunde genommen dann die große Frage. Womit haben wir es zu tun? Mit einer Depression, mit einer perimenopausalen Depression, mit einem Stimmungstief als Teil von Stimmungsschwankungen. Wir haben einen ganzen Strauß von möglichen Ursachen. Kann man die überhaupt klar voneinander abgrenzen?
Also ja, es gibt auf jeden Fall Unterscheidungsmerkmale zu Symptomen in einer perimenopausalen Phase und einer depressiven Phase. Und das ist genau das Wichtige daran, dass man erstmal mit der Patientin spricht, eine gute Anamnese erhebt, dann die Dinge sortiert und dann auch eben die richtigen Fragen stellt. Und das muss eben erfolgen. Und bei Patientinnen, die jetzt Stimmungsschwankungen haben oder auch eben vielleicht Schlafstörungen haben, die sich dann bei mir vorstellen über Frau Schwenkhagen, da geht es dann darum, eben zu erfragen, ob da andere Symptome auch bestehen. Diese Frauen, die schon in einer depressiven Episode sind, haben auch andere Beschwerden. Also das können zum Beispiel Konzentrationsstörungen sein.
Die gibt's aber ja auch in der Perimenopause.
Ja, genau. Es ist ja eine Sammlung. Aber eine depressive Episode, bei der man ja auch nochmal unterscheidet zwischen leichtgradig, mittelgradig und schwer, ist es schon so, dass wir einen anderen Symptomkomplex haben. Also da kommen dann auch noch dazu eine Stimmungsverschlechterung. Die Frauen berichten dann auch, dass über einen längeren Zeitraum die Stimmung schlechter ist.
Also keine Schwankungen,
genau,
sondern anhaltend
über den, vielleicht nicht gesamten Tag, aber über den größten Teil des Tages. Da spielt auch ein Zeitkriterium eine Rolle, bevor man so eine Diagnose stellen kann. Dann ist es auch so, dass die von einem Freud- und Interessenverlust berichten können, dass sie sagen, der Antrieb ist auch gestört. Sie merken, dass sie so die alltäglichen Dinge zu bewältigen vielleicht schwerer fallen.
die grübeln auch, also diese Patientinnen sagen dann auch, dass sie so Gedankenkreisen haben oder grübeln. Bei diesen Schlafstörungen finde ich auch nochmal in der Unterscheidung, ist das ein Unterschied, ob eine Frau sagt, ich kann nicht einschlafen, weil ich viel grübel, mir Gedanken mache, wie der Tag morgen wird, oder ob ich nachts aufwache um 2 Uhr morgens und hellwach bin und denke, ich kann die Bäume ausreißen und jetzt in den Tag starten, wie das zum Beispiel bei den prämenopausalen Schlafstörungen ist oder sein kann. Diese Frauen machen sich auch neben den Grübeln, haben die auch, ja, so Schuldgefühle können da sein, die unangemessen sind.
Die depressiven Frauen. Mhm. Das, aber ganz ehrlich, das ist jetzt in Ihrer Aufzählung das Erste, wo ich denke, okay, Schuldgefühle, das kenne ich jetzt nicht so aus dem Wechseljahre-Zusammenhang. Alles andere, also vielleicht grübeln ist ja auch was, was man nachts sowieso gern mal tut, auch als junger Mensch. Deswegen finde ich das unheimlich schwer, das zu differenzieren. Aber Schuldgefühle, da beiß ich an. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel so eine ganz klare, so ein Unterscheidungsmerkmal. Gibt es noch weitere, wo Sie sagen, okay, da klingelt es wirklich bei mir? Also da fällt es leicht zu unterscheiden?
Also es ist ja immer in der Gesamtschau Komplexität der Symptomatik. Also wenn eine Frau das alles hat, was ich jetzt berichte und über viele Wochen schon hat, also in den Kriterien müssen 2 Wochen erfüllt sein, was ja nicht viel ist. Aber diese Frauen haben ja schon in der Regel länger damit zu tun. Und es ist ja nicht so, dass alle Symptome auf einmal da sind, sondern neue Symptome dazukommen und oft im Verlauf sich es verschlechtert. Also wenn die dann auch über Appetitverlust klagen oder lebensmüde Gedanken jetzt, das wäre dann schon wirklich etwas, wo man dann sehr genau gucken muss und dann auch handeln muss.
Appetit und dieses Lebensmüde, das finde ich es auch, jetzt gucke ich zu Frau Dr. Schwenkhagen, das finde ich so aus meiner Beschäftigung mit dem Thema Wechseljahre ist das auch was, was ich selten höre. Appetitverlust.
Oder Appetitsteigerung, ne? Manche Frauen essen mehr unter einer Depression, wenn es ihnen schlecht geht. Die anderen nehmen Gewicht ab, weil sie eben weniger essen oder viele Dinge vernachlässigen. Ne?
Das heißt, es ist praktisch dann auch für Sie mit aller Erfahrung ein Prozess, um zu einer Diagnose zu kommen. Und gelingt denn das immer, das so klar abzugrenzen?
Ja, also ich denke, das ist ja eben dann meine Aufgabe, beurteilen zu können, ist das eine Depression oder ist das vielleicht nur eine leichtgradige Depression? Und dementsprechend mache ich vielleicht der Patientin auch eine andere Empfehlung. Aber wenn ich eine mittelgradig schwer bis schwer depressive Frau vor mir sitzen habe, die unter anderem vielleicht auch gerade ein hormonelles Thema hat, dann ist das meine Aufgabe, das zu erkennen oder eines Facharztes oder Psychiaters, Psychiaterin. Absolut.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Was vielleicht in dem Zusammenhang nochmal wichtig ist, ist, dass wenn ich jetzt so meine typisch perimenopausalen Patientinnen angucke, dass die oft, die sind nicht durchgehend in schlechter Stimmung, sondern die sind instabil in ihrer Stimmung. Die sind dann auch gereizt, dann sind sie wieder schlecht drauf. Es geht so rauf und runter. Aber so dieses durchgängig über einen längeren Zeitraum nicht gut geht, das nehme ich schon als Alarmsignal wahr. Also so dieses lebensunlustig, das präsentiert sich so im Alltag einfach nochmal anders als so eine Patientin, die einfach nur, ja, so mit allem in ihrem Leben gerade etwas überfordert ist, weil Kinder und Wechseljahre und ein bisschen schlecht schlafen und der Job ist anstrengend und so. Das hört sich einfach, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das hört sich tatsächlich anders an.
Ich glaube sicher, dass man das lernt im Laufe der Jahre. Deswegen habe ich nach den Red Flags gefragt. das muss ja dann irgendwann klingeln. Und das sind wahrscheinlich genau solche Schilderungen.
Oder auch dieses, dass die Patientin, also die klassisch-klimakterische Patientin erzählt mir, sie kippt abends todmüde ins Bett. Und dann wird sie um 4 Uhr wach. Und dann ist sie, wie gerade beschrieben, knallwach und hat das Gefühl, okay, ich kann nicht mehr einschlafen, ich könnte jetzt auch aufstehen. Der Schlaf ist einfach gelaufen, dann hat sie vielleicht vorher sogar noch mal ein bisschen geschwitzt. Und dann, weil sie so viel auf der Uhr hat, geht dann die To-Do-Liste los, ja, tacker, tacker, tacker. Und morgens, dann schläft sie nach vielleicht 1,5 Stunden noch mal wieder ein und dann eine halbe Stunde später geht der Wecker. Das ist so der Klassiker. Nicht der Klassiker ist, die sagt mir, ich bin den ganzen Tag erschöpft, ich kann mir nicht strukturieren, wenn ich dann ins Bett gehe, ich kann nicht richtig schlafen, es funktioniert alles nicht, alles irgendwie dysreguliert. Das klingt einfach auch anders.
Mm.
Absolut.
Also in der Vorbereitung für heute kam mir ja der Gedanke, dass Wechseljahre und Depressionen durchaus auch was gemeinsam haben. Nicht nur, dass beide hoch tabuisiert sind, dass man vielleicht auch gar nicht so gern hindenkt, sondern wenn man eben nicht so viel darüber weiß, ist es gerade am Anfang ja auch total schwer, es zu erkennen, weil es eben nicht so ist, einmal Blut abnehmen, dann kommt ein bestimmter Wert raus und die Sache ist sofort glasklar. Es geht ja immer auch darum, wie man die Symptome bewertet.
Nee, bei der Depression, da würde ich dem nicht zustimmen. Wir haben absolut Messwerte. Also es gibt ja Kriterien oder auch Leitlinien, an denen wir uns auch orientieren und orientieren müssen. Also wir haben als Messwert auf jeden Fall ein Zeitkriterium. Wir haben als Messwert die Anzahl der Symptome, Symptomkriterien, die erfüllt sein müssen, um eine Diagnose auch vergeben zu dürfen.
Das sind die, die Sie eben erwähnt haben.
Zum Beispiel, genau, auch in der einen Einstufung hinsichtlich des Schweregrads einer Depression. Und wir haben auch ganz wichtig testdiagnostische Messwerte. Also wir haben Fragebögen, die wir auch den Patientinnen in dem Fall geben, die ausgefüllt werden und man dann auch eine Aussage hat.
Wenn Sie jetzt die Diagnose, Frau Dr. Krüger, die Diagnose Depression stellen, bei einer Frau, die mitten in der Umstellung ist, von allem, was Sie sonst von ihr wissen, behandeln würde man so eine Depression dann ja gleich. Also ganz egal, ob die Frau mitten im Umbruch ist oder nicht. Oder wie wäre das in der Praxis?
Also zuerst, wenn eine Frau eine mittelgradige Beschwerde-Episode hat, depressive Episode hat, dann muss diese Frau behandelt werden. Ich glaube, das ist eben vor dieser Entscheidung, bedarf es eben einem Einblick hinsichtlich der Krankheitsentwicklung, Krankheitsverlauf. Und wenn man feststellt, ja, wir haben es hier mit einer Depression oder schweren Depression zu tun, dann muss die Frau gut beraten werden und dazu gehört auch eine psychopharmakologische Beratung und eine Empfehlung. Letztlich entscheidet natürlich immer die Patientin oder der Patient am Ende, ob er das eingehen möchte oder ob die Empfehlung annehmen möchte oder nicht.
Geht um Antidepressiva, ob man sie nimmt oder nicht.
Genau, zum Beispiel. Genau, oder ob man vielleicht erstmal einen anderen Weg wählt, dass man erstmal psychotherapeutisch guckt. Aber die Empfehlung wird ausgesprochen und natürlich ist das auch so, dass wenn ein hormonelles Thema besteht oder dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn da auch direkt Kontakt zu den Gynäkologen wäre oder zu den Mitbehandlern wäre. Das ist natürlich im besten Fall.
Aber Sie würden jetzt keine Hormone verordnen?
Ja? Nein, ich würde keine Hormone verordnen. Eine Hormontherapie ist nicht mein Fachbereich. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum wir hier sitzen.
Ja.
Dass man da auch weiß, was ist mein Bereich und dann auch, wenn man sagt, okay, das geht jetzt darüber hinaus, auch klug entscheidet und dann die entsprechenden Ärzte zu Rate zieht oder in dem Fall die Gynäkologen. Und wenn eine Patientin eine schwere Depression hat, dann sind Hormone, wie Frau Schwenkhagen schon sagte, oftmals nicht ausreichend.
Das beziehen Sie jetzt auf die Frauen, die sowieso Hormone nehmen.
Genau.
Nicht ausreichend.
Auch die, genau, die kommen ja auch zu uns, die schon auch behandelt sind hormonell und trotzdem dann depressiv dekompensieren und das ist dann eben nicht mehr ausreichend.
Jetzt frage ich mal auf die andere Seite des Tisches. Verordnen Sie denn Psychopharmaka?
Also, ich würde das Pferd anders aufziehen. Wenn eine Patientin vor mir sitzt und die Patientin hat perimenopausale Beschwerden, dann würde ich dieser Patientin natürlich erstmal zu einer Hormontherapie raten, um diese perimenopausalen Beschwerden unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, wenn das Problem meiner Patientin die starken Schwankungen sind und wir wissen, dass diese starken Schwankungen wahrscheinlich das triggern, dass die Depression plötzlich dann möglicherweise manifest wird, dann tue ich natürlich gut daran, der Patientin zu sagen, es ist schlau, wenn wir jetzt mal versuchen, eine gewisse Stabilität da reinzubekommen. Aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichend sein, sondern wir müssen was zusätzlich machen. Ich werde eine Depression mit meinen Hormonen sicherlich nicht heilen können, sondern ich kann versuchen, die Rahmenbedingungen, die die Patientin gerade hat, so zu verbessern, dass die Gesamtsituation meiner Patientin sich dann mit Psychotherapie und mit Psychopharmakotherapie vielleicht ein bisschen schneller verbessert. Und wenn ich jetzt in einer Situation stecke, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, ich bin in einem guten Kontakt mit der Patientin, die Patientin hat keine Psychiaterin, hat keinen Hausarzt, mit niemandem Kontakt. Und ich habe aber den Eindruck, dass die Patientin jetzt akut was braucht, dann würde ich tatsächlich auch zum Äußersten schreiten und mal ein Antidepressivum aufschreiben. Mm. Ich gebe aber zu, dass ich das schöner finde, wenn das jemand macht, der die Expertise dafür hat, weil ich das genauso sehe wie Frau Krüger. Ich bin Hormondoktorin und nicht Psychiaterin. Und das heißt, das, womit ich mich richtig gut auskenne, sind die Hormone. Das andere habe ich natürlich über die Jahre auch so gelernt, weil ich halt eben viele Frauen in dieser Situation betreue und weil im Alltag es ja leider schon so ist, dass ich nicht immer sofort sagen kann, und Sie brauchen jetzt einen Termin. Das geht zwar in Einzelfällen, wenn es wirklich richtig knallt und schwierig ist, aber in der wirklich wahren Welt ist es ja oft so, dass es von dort, dem Termin bei mir, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen dauert, bis irgendjemand dann auch von einer Fachärztin oder einem Facharzt gesehen werden kann. Und dann denke ich dann schon, okay, ich kenne mich mittlerweile doch ganz gut aus mit diesen Substanzen. Ich habe eine Idee, was ich machen muss. Ich will auch nichts kaputt machen. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte was schlimmer machen, dann mache ich genau gar nichts und greife ich sofort zum Hörer und rufe irgendjemanden an, der mir weiterhilft, bevor ich irgendwelche Sachen nicht richtig mache. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt. Das ist dann, deshalb wollte ich auch gerne, dass wir das zu zweit machen, weil das einfach, wir sind zu zweit. Jeder, wenn wir solche Patientinnen gemeinsam betreuen, irgendwie für die Patientin ist es besser, als wenn es nur einer alleine macht. Klar. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft.
Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz bei den Antidepressiva in der Frauenarztpraxis bleiben, weil wir wissen ja, dass die auch gegen Hitzewallungen helfen können.
Ja, stimmt. Ne?
Und es ist ja auch so, oder das ist mein Eindruck, dass als die Hormone noch so total in Ungnade gefallen waren, dass man da eher mal ein Antidepressivum gegeben hat. Zum Beispiel bin ich drüber gestolpert über so ein Mittel Opipramol, ein ganz altes Antidepressivum, was auch mehr so gegen Ängste und so eher so wirkt. Also alles so ein bisschen unklar. Da habe ich gelesen, es wird super oft verordnet und gerade Frauen in den Wechseljahren. Ist das heute, würden Sie wirklich sagen, das ist noch so?
Nee. Ich glaube, dass
okay,
also das in der gynäkologischen Szene ist es, glaube ich, nicht so, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen jetzt irgendwie ganz viel Opipramol aufschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Hausärzte machen, so würde ich jetzt mal so vermuten.
Ja, ist so.
Ja, genau, dass das so der Klassiker ist. Also was wir schon durchaus machen, da muss ich jetzt nochmal an zwei Stellen zurückrüdern, wir schreiben schon auch Antidepressiva auf, aber eigentlich nicht wegen der antidepressiven Wirkung, sondern wegen der schlafanstoßenden Wirkung, wenn Patientinnen erhebliche Schlafstörungen haben und da eine Unterstützung brauchen und Hormone aus irgendwelchen Gründen nicht gehen, dann ist das schon so, dass wir dann auch durchaus mal alte Antidepressiva aufschreiben in ganz, ganz super niedriger Dosis, die eine schlafanstoßende Wirkung haben. Aber dann machen wir das eigentlich nicht zur Depressionstherapie, sondern wir nutzen eine Nebenwirkung dieses Medikaments aus, um den Patientinnen beim Schlafen einfach ein bisschen zu helfen. Das ist eine andere Situation. Und wir schreiben auf jeden Fall Antidepressiva auch auf bei Patientinnen mit prämenstrueller dysphorischer Störung, weil es da grundsätzlich zwei therapeutische Optionen gibt. Die eine Option ist, ich unterdrücke die Eierstockfunktion und die zweite Option ist, ich mache eine antidepressive Therapie mit einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das brauche ich tatsächlich nur in der zweiten Zyklushälfte zu machen, um diese Symptome zu bekämpfen. Also wir haben schon Erfahrung mit den Substanzen, deshalb fühle ich mich auch durchaus dazu in der Lage, so ein Medikament aufzuschreiben, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt hier echt vonnöten, bevor jetzt irgendwas anbrennt, weil das wäre wirklich blöd.
Okay, aber das wollte ich nur einmal nochmal ankratzen. Was mich sehr beschäftigt hat in der Vorbereitung, ist die Frage, welches unserer beiden Hormone, also das Östradiol oder das Progesteron, spielt denn die größere Rolle bei der Stimmung? Es heißt ja, Östradiol hat eine gewisse stimmungsaufhellende Wirkung. Es gibt aber ja auch diese Ansage, dass Progesteron so wahnsinnig entspannend wirken soll. Was ist es denn jetzt?
Stabilität. Also es gibt eine sehr spannende Studie dazu, die finde ich wirklich sehr erhellend. Ich beschreibe mal kurz das Setting. Man hat Frauen untersucht, die ihre letzte Regelblutung schon lange hinter sich hatten, die aber zum Zeitpunkt um die letzte Regelblutung drumherum einer Depression hatten. Dann hat man diese Gruppe von Frauen behandelt mit einem Hormontherapiepräparat in einer recht hohen Dosierung, 100er Pflaster, das ist viel, sehr viel mehr, als wir das heute so typischerweise verordnen, und hat das dann über eine Zeit laufen lassen. Danach hat man die Pflastertherapie bei einem Teil der Patientin weiterlaufen lassen und bei einem Teil der Patientin gab es dann ein Placebo. Die Patientinnen wussten aber nicht, mit was sie behandelt wurden. Es gab auch noch eine Kontrollgruppe dazu, die spielt in dem Zusammenhang jetzt aber keine große Rolle. Aber dann konnte man sehr schnell sehen, dass die Patientinnen, die dann plötzlich auf Placebo gesetzt waren, also im Hormonentzug von einem recht hohen Östrogenspiegel quasi auf null, dass man richtig sehen konnte, eben genau mit diesen Fragebögen, die man dann für solche Studien ja braucht. Das muss man ja irgendwie, man braucht was zu messen und dafür sind diese Fragebögen extrem wichtig. Dass es ganz plötzlich so war, dass die Patienten binnen kurzer Zeit, 4-6 Wochen, sichtbar mit ihrer Stimmung immer schlechter wurden. Und das ist eine Studie, die auch sehr viel Wind gemacht hat, weil man einfach sehen kann, zwei Sachen. Erstens, Hormone sollte man nicht akut absetzen, wenn man eine Depression in der Vorgeschichte hat, weil es kann eben sein, dass wenn man das macht, dass es einem plötzlich ganz doll viel schlechter geht.
Okay, ja, das ist schon mal einfach,
ist eine ganz wichtige klinische Überlegung. Die zweite große Studie, die auch für viel Aufregung geführt hat, war eine Studie, da hat man Patientinnen in der Perimenopause behandelt mit einer sehr hochdosierten Hormonersatztherapie, wieder mit einem 100er Pflaster. Das würde man normalerweise in der Perimenopause eigentlich gar nicht machen, weil es eigentlich so nach unserem Empfinden viel zu hochdosiert ist. Aber die Therapie ist so hochdosiert, dass sie den Eierstock tatsächlich auch so ein bisschen drosselt. So, das holt das alles so ein bisschen runter. Und man hat Frauen untersucht in dieser Perimenopause und hat geschaut, wenn man Frauen in der Perimenopause eine Hormontherapie anbietet, hat das einen stabilisierenden Effekt auf die psychische Situation der Patientin? Und da konnte man sehen, dass das tatsächlich einen stabilisierenden Effekt hat. Und zwar vor allen Dingen bei Frauen, die etwas haben, was man als Stressful Life Events bezeichnet. Wenn wirklich wichtige oder schwerwiegende Ereignisse im Leben der Patientin waren, dann waren die sozusagen in einer von vornherein schon risikoreicheren Situation. Und genau diese Frauen haben sehr viel mehr davon profitiert, von dieser Form der stabilisierenden Hormontherapie. Und das sind zwei Studien, die einfach zeigen, es ist nicht das Östrogen alleine, was jetzt irgendwie die Frauen glücklich macht. Und es ist sicherlich auch nicht das Progesteron. Das kann auch nachteilige Effekte haben, je nachdem, wen man da vor sich sitzen hat. Es gilt ja immer so, Progesteron, Multinaturberuhigungsmittel. Ja, das stimmt. Für ganz gesunde Patientinnen, aber Progesteron beziehungsweise dieser Hauptmetabolit von Progesteron, dieses Allopregnanolon, was am Gehirn an den sogenannten GABA-Rezeptor geht, an den gehen zum Beispiel auch Benzodiazepine oder Alkohol. Das funktioniert bei ganz gesunden Patientinnen gut, aber zum Beispiel bei Patientinnen, die so eine prämenstruelle dysphorische Störung haben, wenn ich denen Progesteron gebe, dann habe ich sofort das Vollbild der Erkrankung ausgelöst. Das heißt, es ist keinesfalls so, dass ich automatisch davon ausgehen kann, dass wenn ich jemandem Progesteron gebe, dass das schon alles gut für die Stimmung sein wird, sondern wenn es schlecht läuft, passiert genau das Gegenteil von dem. Und deshalb ist es auch eben nicht so, dass ich sagen kann, wenn die Patientin jetzt vor mir sitzt, ach, ich schreibe da mal ein bisschen Östradiol und Progesteron auf, wird schon. Nee, so einfach ist es nicht. Das wäre sehr schön, wenn es so wäre, aber leider funktioniert so nicht. Sondern ich muss dann tatsächlich in so einer Situation doch mehr eingreifen in das Geschehen, damit ich die Situation stabilisiert bekomme.
Vielleicht sollten wir ganz allgemein nochmal reden über das, was man weiß, über die Wirkung von Östradiol und Progesteron auf die Stimmung. Ich habe in die Leitlinie auch nochmal geguckt, da steht, große Studien zur Wirksamkeit von Hormonen auf die Stimmung gibt es bisher nicht.
So ist das auch.
So ist das, da hat sich nichts dran verändert.
Das ist nicht so einfach so, dass man sagen kann, Östradiol ist super für die Stimmung.
Weiß man denn irgendwas darüber, ob Antidepressiva besser wirken, wenn die Patientin Hormone nimmt? Also gibt's da Studien? Da stochere ich jetzt nochmal so ein bisschen.
Ja, kann man auch. Da gibt's interessante Untersuchungen zu, wo man geguckt hat, bei Patienten mit Depressionen, jede Substanz für sich alleine oder die Kombination. Und da kommt tatsächlich raus, dass die Kombination möglicherweise besser ist als jedes für sich alleine.
Ach ja.
Das heißt, es gibt durchaus Add-on-Effekte. Das heißt, das ist auch das, warum machen wir das hier zusammen? Weil, ich sag mal so, die Patientin hat eine Depression, aber sie hat eben auch
Klimakterium.
Und das Klimakterium hat ein Potenzial, die Depression schlechter zu machen. Also bin ich doch schlau und therapiere A, die Depression, und B, das Klimakterium, weil ich damit die Situation verbessern kann. So rum wird ein Schuh draus.
Mhm. Und weiß man irgendwas darüber, also die Frauen, die schon in jungen Jahren vielleicht auch schon auf Antidepressiva sind, wie verändert sich deren Zustand in den Wechseljahren, wenn die dann älter werden?
Also die können natürlich, wenn sie in einer Behandlung sind mit Antidepressiva, auch im Verlauf eine hormonelle Dysbalance entwickeln und auch Symptome entwickeln unter einer antidepressiven Behandlung. Das ist ja genau das. Es gibt viele Überschneidungen und Symptome auf der symptomatischen Ebene, aber es gibt genau so auf der anderen Seite ganz klare Unterschiede. Und deshalb ist es auch wichtig, auch gerade Frauen, aber nicht nur Frauen jetzt ab 40, sondern generell
auch bei der Untersuchung, Aufnahme zu erfragen, neben anderen körperlichen Erkrankungen, ob auch eine regelmäßige gynäkologische Vorstellung erfolgt, ob eine Krebsvorsorge einmal jährlich erfolgt, ob der Zyklus regelmäßig da ist. Also das ist auch etwas, was ich bei der Aufnahme erhebe bei den Frauen. Und wenn sie von neuen Symptomen berichten oder depressive Frauen oder sagen, es ist irgendwas dazugekommen und die sind in dem Alter, dann empfehle ich auch danach eine gynäkologische Vorstellung, absolut.
Vielleicht noch dazu, also wenn ich Patientinnen betreue, bei denen ich weiß, die haben eine psychiatrische Erkrankung, die sind beispielsweise Mitte 30, dann sage ich denen explizit, wenn sie Medikamente nehmen oder ob oder mit oder ohne, sie sind stabil, es geht ihnen gut, dass ich ihnen vorher sage, und wissen Sie, wenn sie in die Wechseljahre kommen und sie merken, das, was jetzt passiert, ist irgendwie inadäquat. Ich reagiere nicht so, wie die Situation das eigentlich, wie das jetzt passend zur Situation wäre. Ich bin zu schlecht gestimmt. Ich bin, es ist einfach zu viel oder das erinnert mich an was, was ich schon mal hatte. Dass ich dann als Patientin weiß, okay, die Doktorin hat mir gesagt, das kann passieren und ich suche mir dann Hilfe. Das heißt, ich warte nicht, bis es immer, immer schlechter wird, sondern ich merke, da stimmt was nicht und ich suche mir dann sofort Hilfe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für diejenigen, die auch hier zuhören und sagen, ja, okay, das nehme ich, was ist jetzt hier mein persönliches, was muss ich mitnehmen, daran zu denken, das kann passieren und sich dann auch wirklich schnell Hilfe zu suchen und es nicht auszusitzen.
Also dieses nicht alles aushalten.
Ja, genau. Nicht alles aushalten. Ist ja so. Typisch Frau, wird schon. Manchmal eben nicht.
Würden Sie sich da voll anschließen?
Ja, absolut. Sind ja auch Hemmungen, ne? Sich irgendwie einen Psychiater zu sprechen oder darüber ins Gespräch zu gehen. Also das ist ja kein einfacher oder so ein Schritt, den wir tagtäglich machen. Und das ist eben, glaube ich, auch das, was warum Frau Schwenkwagen und ich, es uns so ein Anliegen war, darüber zu sprechen, um auch so diese Hemmung zu nehmen und nicht zu lange zu warten, egal ob jetzt Richtung Gynäkologie oder dann in meine Richtung oder zu einem Experten, der mit psychischen Erkrankungen vertraut ist, sondern sich auch lieber früher ein Gespräch suchen. Und oft hat es ja auch gar keine Konsequenz. Also ich habe auch Patientinnen bei mir gehabt, mit denen ich ein Gespräch geführt habe. Und ganz klar war, das bedarf jetzt keiner medikamentösen Behandlung. Das ist, glaube ich, das, wovor alle so Angst haben oder viele Frauen und den Schritt erstmal gar nicht machen, weil sie denken, oh Gott, ich krieg sowieso nur ein Medikament. Also ich glaube, es geht erstmal darum, darüber zu sprechen, ernst genommen zu werden und einen guten Plan mit diesen Frauen zu machen, einen Fahrplan zu machen, dass die sich gut aufgehoben fühlen. Und viele Frauen sagen, nee, ich möchte erstmal das ausprobieren oder ich möchte vielleicht erst andere Interventionen ausprobieren oder vielleicht erstmal Entspannungstechniken lernen oder irgendwelche Achtsamkeitsübungen lernen oder üben. Und das machen wir jetzt, gucken wir uns dann ein paar Wochen an und wenn es nicht besser wird, dann komme ich nochmal und dann sprechen wir nochmal, machen einen neuen Fahrplan. Also ich glaube, so das ist mir so ein Anliegen, diese Angst auch zu nehmen. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wenn man zu einem Psychiater geht, sofort nur Medikamente bekommt. Also das ist nicht so oder lange schon nicht so.
Genau, da haben wir so ein bisschen schlechte Presse, ne? Also uns wird dann heißt das ja, dann kriege ich doch nur Hormone oder ich kriege nur so ein Antidepressivum, das hilft dann sowieso nicht. Und das ist eben irgendwie so vielleicht wirklich das falsche Bild.
Und ich glaube auch das falsche Bild jetzt auch wegen der Medikation, ist das ja bei den Antidepressiva ja ähnlich und diese Vorurteile. Und ich glaube, das ist auch darauf zurückzuführen, dass es Frauen vielleicht nicht gut aufgeklärt werden oder man auch vielleicht schnell ein Antidepressivum verordnet, ohne die Frauen über die Wirkung, Nebenwirkung aufzuklären oder über Ansatzphänomene, die diese Medikamente auch machen können. Und wenn die Frau nicht gut informiert ist, dann setzen die das wieder schnell ab und sagen, oh Gott, mir ging es noch schlechter und ich habe das von Anfang an gewusst, dass es nichts bringt. Und das ist eben auch wichtig, die Frauen gut aufzuklären und auch darüber, dass diese Medikamente helfen. Und zum Glück haben wir diese Medikamente. Und wenn wir dann auch Frauen behandeln, die schwer depressiv sind und dann auch unter der Behandlung remittieren, das sage ich dem Patienten auch, es ist eine Episode, eine depressive Episode hat einen Anfang und sie hat auch ein Ende. Und dass es auch wichtig ist oder gut ist, dass wir diese Präparate haben, um den Frauen zu helfen und auch sie zu informieren, dass vielleicht nicht jedes Präparat vielleicht bei ihr helfen wird oder nach Leitlinie, wenn man mit einem erstmal startet, nicht jeder verträgt das gut. Es gibt natürlich Nebenwirkungen, manche Frauen haben Nebenwirkungen, dann haben wir aber auch die Möglichkeit, auf ein anderes Präparat umzusteigen.
Das wäre dann Teil dieses Fahrplans, ne?
Ja. Was mir vielleicht noch dazu einfällt, wo es auch wirklich wichtig ist, wenn ich jetzt mir vorstelle, die Patientin, ich sag jetzt mal Anfang 50, letzte Regel ist 2 Jahre her, sie hat eine Depression, sie bekommt Medikamente, es geht ihr nicht gut. Wenn diese Patientin einfach infolge des Östrogenmangels nachts nicht mehr schläft, weil sie eine Hitzewallung nach der anderen hat und einfach einen gestörten Schlaf hat, dann ist das für die Depression und das diesem Weg aus der Depression sicherlich nicht förderlich. Das heißt, dann ist mein Job auf jeden Fall zu sagen, ich brauche jetzt irgendein Medikament, mit dessen Hilfe ich dieser Patientin ermögliche, dass die Hitzeballung los wird, damit sie nachts irgendwie schlafen kann und dann überhaupt irgendwie wieder leistungsfähig werden kann. Wie soll ich eine Psychotherapie machen? Wie soll ich irgendwie mich einlassen auf sowas, wenn ich eigentlich, weil ich nachts gar nicht mehr schlafe, weil ich eine Hitzeballung nach der anderen habe, mich auf sowas einlassen? Das ist einfach total schwierig. Das heißt, da sind wir beide dann gefordert, dass wir ein super gutes Konzept zusammenbasteln, einen Plan. Also was brauchen wir jetzt alles, damit es besser wird?
Aber das ist es ja gerade, dass man es halt so schwer voneinander trennen und unterscheiden kann und dass das eine auch das andere ja fördern oder intensivieren kann.
Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Die Frage, die ich dann als Ärztin an mich habe, ist eigentlich immer, was kann ich mit meiner Expertise tun, damit es meiner Patientin besser geht? Das ist irgendwie mein Job. Und das ist in meinem Fall dann Hormone, in ihrem Fall ist es ganz viel Verschiedenes, von Psychopharmaka bis Stressmanagement, bis psychotherapeutische Methoden. Wenn es ganz schlecht läuft, vielleicht auch mal stationär, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Das ist ja vielleicht auch mal nötig, ja. Und dann kann man die Situation verbessern. Darum geht's doch.
Als ich angefangen habe, mich mit den Wechseljahren zu beschäftigen, da kam ja ganz viel Info aus England. Und da gibt's diese Abgeordnete, Caroline Harris, die sich auch ganz, ganz doll stark macht für die Wechseljahre, auch im Parlament. Und die erzählte dann auch in einem Podcast, sie habe schon seit Jahren Antidepressiva genommen und sei dann hätte sie einen Aha-Moment gehabt, wo sie auf eine Symptomliste von möglichen klimakterischen Beschwerden geschaut habe und erkannt hätte, das bin ja ich. Und es dauerte nicht lange und sie stieg um von ihrem Antidepressivum auf ein Hormonpräparat und sprach so darüber, als sei das was ganz Gängiges. Was sagen denn die Expertinnen dazu?
Und die Hormone haben dann geholfen?
Ja, und das war, also das, ja.
Also da gibt es viele
Blicke,
Hypothesen.
Hier werden Blicke getauscht. Ja. Kann ich verraten, aber jetzt möchte ich doch mal hören. Vielleicht erst Sie, Frau Dr. Krüger.
Also, das ist jetzt schwer zu beurteilen. Ich habe die Frau nie persönlich gesprochen.
Na ja,
also,
klar.
Kann natürlich sein, dass sie vielleicht auch falsch behandelt wurde oder vielleicht auch antidepressiv behandelt wurde, obwohl sie vielleicht keine depressiven Symptome
genau
hatte.
Genau, dieses Auseinanderklemmen dieser nicht ausreichend stattgefunden hat. Oder dass man blind war auf dem Wechseljahresauge. Ja. Das ist ja auch oft das Problem.
Ja, aber ne, also Antidepressiva verordnet sie sich ja nicht selbst in der Regel. Das muss ja auch in England ein Arzt tun. Und der sollte dann vielleicht auch erkennen, also vielleicht hat er sie auch richtig behandelt und die Antidepressiva haben geholfen. Das wäre die zweite Hypothese. Ihr ging es wieder gut. Bemerkt aber auch, ich habe klimakterische Beschwerden, weil ich jetzt älter geworden bin und hurra, die Hormone helfen. Also das ist jetzt schwer so auseinander zu denken, aber es gibt jetzt viele Hypothesen.
Was wäre denn Ihre?
Also ich würde es genauso beantworten, weil die erste Frage ist, vorhin schon gesagt, vor die Therapie hat der liebe Gott die Diagnose gestellt. Und die Frage ist, wie sauber war die Diagnose gestellt? Und der zweite Punkt ist völlig korrekt. Es kann ja durchaus sein, dass die Patientin tatsächlich was Depressives hatte und das Medikament war richtig indiziert. Und irgendwann ist die Depression vorbei und dann kommen dann die gemeinen Wechseljahre, die machen so ein ähnliches Cluster. Das ist echt schwer zu beurteilen, aber unser Plädoyer ist eigentlich dafür, das gibt überlappende Symptome, die können sich ähneln. Und es ist ganz wichtig, dass man versucht, das auseinander zu klamüsern. Und immer dann, wenn es nicht wirklich wirkt, also wenn der therapeutische Ansatz, den ich da gerade fahre, wenn der nicht zum Ziel führt, dann muss ich nochmal überlegen, bin ich denn eigentlich mit meiner Diagnose hier gerade richtig oder liege ich gerade total falsch? Mhm. Und spätestens dann muss ich mir überlegen, okay, ich brauche jetzt vielleicht nochmal jemand anders, der das Ganze mitbeurteilt. Vielleicht was noch so, wir haben jetzt ganz viel über Depressionen gesprochen, aber es sind ja eben nicht nur depressive Probleme, sondern es gibt auch Patientinnen, die plötzlich in den Wechseljahren über Angststörungen klagen. Und ich habe auch eine ganze Reihe von Patientinnen, die bipolare Störungen haben, die dann plötzlich eben in den Wechseljahren akut wieder schlechter werden, wo ganz lange Ruhe war. Und plötzlich kommt die Patientin zu mir und sagt, ja, ich war wieder in der Klinik. Ich hatte wieder so eine manische Phase und ich war wieder in der Klinik. Und das korreliert dann plötzlich, gucken wir drauf, was ist mit dem Zyklus? Ja, ist plötzlich irgendwie durcheinander. Wir haben uns länger nicht gesehen. Genau. Das ist genau das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass das dann eben eine Phase ist, wo da wird so viel instabil und das hält irgendwie so ein Hirn, was ein bisschen vorbelastet ist, möglicherweise einfach nicht so gut aus.
Also man muss gut auf sich Acht geben, ne? Ich wollte einmal nochmal fragen, würden Sie denn sagen, dass die Frauen in der Mitte des Lebens tatsächlich die größte, also eine sehr große Patientengruppe sind oder eine auffällig große Patientengruppe in der Klinik?
Also die Lebenszeitprävalenz jetzt für eine depressive Erkrankung liegt jetzt so, macht die neuesten Studien zwischen 13 und ich glaube 22%. Und ich glaube, um die 40% der Frauen erkranken vor 30.
40% der Frauen.
Das also heißt, es ist im Grunde sehr verteilt, würde ich sagen, auch im klinischen Alltag. Also ich habe durchaus auch Frauen in den 30ern, Anfang der 30er, die auch schon depressive Erkrankungen haben.
Also es ist jetzt aus Ihrer Erfahrung gar nichts, was Sie in Richtung Lebensmittel sortieren würden?
Nein, die Frauen in der Lebensmittel haben andere Themen und andere Belastungsfaktoren und die stehen einfach an einer anderen Stelle und an einem anderen Punkt. Aber die Erkrankungen sehen wir in jeder Altersklasse.
Ich stelle mir jetzt die Frau vor, die einfach merkt, mir geht's nicht gut. Die einfach merkt, ich bin das nicht oder ich will so auch nicht sein. Ich finde schon, dass es ein großes Zögern gibt, sich an einen Therapeuten oder Psychiater zu wenden. Und ich habe jetzt schon oft gehört, auch also so, wenn ich gesprochen habe mit anderen Frauen, und ich kenne das auch von mir selber, so ein Gefühl von, nachher sitze ich da und ich habe das Gefühl, ich verschwende die Zeit von der Ärztin oder sie fragt sich, was will sie überhaupt hier? Ist Ihnen das jemals so gegangen in Ihrer ganzen beruflichen Tätigkeit?
Dass ich das Gefühl hatte,
ja.
Nein, das hatte ich nicht.
Ja.
Nein, das kann ich wirklich mit Nein beantworten. Aber es gibt Patientinnen, die das denken tatsächlich. Also in der Praxis begegnet das einem auch. Ja, die glauben, ich nehme jetzt hier irgendwie die Zeit für Frauen, denen es viel, viel schlechter gehen muss als mir irgendwie gerade eine wichtige Stunde, das gibt es. Aber ich glaube, das kann man dann sehr schnell besprechen, dass das nicht so ist. Und nein,
also Sie meinen, das ist ein Gedanke, den sich dann vielleicht die Frauen machen,
ja,
aber das würde sich niemals das Gegenüber denken?
Nein, also das kann ich wirklich mit Nein beantworten. Es ist eher andersrum.
Was meinen Sie, wie andersrum?
Also, dass die Frauen das denken,
ja,
die Patientinnen, die kommen.
Ja, die denken das. Nämlich,
denken
das weiß ich, dass
ja.
verschiedene Frauen das denken. Und ich finde, das ist auch, es das heißt ja immer, Psychotherapieplätze sind so knapp und so weiter.
Es geht ja immer erstmal um ein Gespräch. Also auch nicht jede Patientin, die kommt, braucht eine Psychotherapie. Ja, also das muss ja eine Indikation geben. Wie für ein Medikament muss es eine Indikation für eine Psychotherapie geben. Und wie gesagt, manchmal ist es auch mit einem Gespräch getan, weil man dann feststellt, okay, es geht vielleicht in eine Richtung oder in eine andere Richtung oder vielleicht sind auch nur stützende Gespräche vielleicht erstmal ausreichend, um vielleicht Dinge zu sortieren oder neu auszuprobieren. Das muss nicht immer Psychotherapie sein.
Das Stichwort war sortieren.
Mhm.
Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also wenn Patientinnen zu uns kommen in der Lebensmitte mit diesen Themen, dann haben die eine riesen Gemengelage von lauter Themen, die alle irgendwie schwierig sind. Und am Ende weiß die Patientin oft gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste und wo fange ich jetzt an und ist völlig überwältigt von dem, was da alles passiert. Und es können körperliche Sachen sein, das kann die familiäre Situation sein, das kann der Job sein, es kann alles Mögliche sein. Und dann ist ganz oft wirklich meine Aufgabe, erstmal genau zu gucken, okay, was gehört in welches Töpfchen? So, also dann sortieren wir schön. Und dann überlegen wir, was ist gerade das Wichtigste? Was ist ganz oben? Also die Feenfrage. Was stört Sie? Ich bin eine gute Fee. Sie haben drei Wünsche frei. Was soll ich als erstes wegzaubern, als zweites und als drittes? Dann haben wir unsere To-Do-Liste. Und dann gucken wir, was kann ich mit meiner Expertise machen? Wo brauche ich andere? Zum Beispiel Frau Dr. Krüger oder den Internisten oder den Kardiologen oder den Neurologen oder den Orthopäden oder die Physiotherapie oder die Lebensstilveränderung oder den Ernährungsberater oder weiß der Himmel. Was genau brauchen wir jetzt, damit die Situation sich irgendwie verbessert. Also der Anfang dieses Ganzen ist immer ganz oft das Chaos entwirren. Darauf läuft es ganz oft hinaus. Und es muss nicht jeder, genau, es braucht auch nicht jeder Hormone und nicht jeder braucht Psychotherapie, aber jeder braucht oder viele Frauen brauchen vielleicht einfach einmal so ein klärendes Gespräch, einmal sortieren, dann weiß ich, was kann ich machen.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum diese Coaching-Angebote gerade so boomen, ne? Weil das sich sortieren einfach einen riesigen Wert an sich hat. Und wenn ich richtig informiert bin, ist ja auch das Prozedere, wenn man jetzt innerhalb des kassenärztlichen Systems eine Psychotherapie machen möchte, dass es erstmal so probatorische Sitzungen gibt, in denen so eine Art von Sortieren im Zweifel ja auch schon weitgehend stattfinden könnte.
Genau, also wenn man einer Patientin eine Psychotherapie empfehlen würde, dann gehen immer diese probatorischen Sitzungen dem voraus, wenn es dann einen Therapeuten oder Therapeutin gibt, der man sich kennenlernt, erstmal guckt, passt das miteinander auch, kann man sich das vorstellen und nochmal vielleicht die Indikation auch prüft.
Also warum bin ich hier?
Ja. Genau, und also die Probatorik, die geht immer voraus im Grunde. Bei jeder Psychotherapie. Egal, ob das ein kassenärztlich versicherter Patient ist oder nicht.
Okay, aber im kassenärztlichen System ist es ja so, dass man so eine probatorische Sitzung dann unter Umständen schneller kriegt als einen Therapieplatz. Ist das vielleicht was, worauf wir uns hier alle verständigen können, die Frauen zu ermutigen, es einfach mal zu versuchen, ne? Wenn so ein Gefühl der Überforderung und des, ich muss mich jetzt mal sortieren, aufkommt, ne?
Ich würde sagen, nur Mut.
wenn man spürt, dass was nicht stimmt, sich Hilfe zu suchen, ist, glaube ich, das, wo man wirklich sagen kann, da muss man Frauen motivieren, wenn man merkt, es stimmt was nicht, sich Hilfe suchen.
Dem schließe ich mich voll an.
Ja. Gibt es denn sonst noch was, was Sie vielleicht unseren Hörerinnen, was Sie an alle mittelalten Frauen, die uns gerade zuhören, vielleicht noch senden möchten? Jetzt gucke ich erst Sie an, Frau Dr. Krüger.
Also Mut auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, dass wir alle Frauen kommen in ein Alter oder in dieses Alter. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und ich glaube, dass man sich gut aufgehoben fühlt und vielleicht auch stützende Maßnahmen hat, um gut durch diese Zeit zu kommen, ist es, glaube ich, auch ein wunderbares Alter.
Also ich finde das Alter, ich bin eigentlich auch ganz fein, kann mich damit wunderbar arrangieren. Ich finde es ganz prima. Ich gebe aber zu, dass ich alles dafür tue, dass ich keine Wechseljahrsbeschwerden habe.
Okay, das nehme ich jetzt sehr gerne als Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, liebe Frau Dr. Schwenkhagen, liebe Frau Dr. Krüger. Danke, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
Sehr gerne, danke
Tschüss.
Für die Einladung.
Vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.